Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Hallo und ganz herzlich willkommen am späten Montagabend. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen guten Abend auch von mir.
Bashar al-Assad ist gestürzt und nun weit weg von Syrien in der russischen Hauptstadt Moskau. Hier soll er mit seiner Familie Asyl bekommen. Doch selbst dort bei seinem langjährigen Unterstützer weht inzwischen ein anderer Wind und deutlich sichtbar an der syrischen Botschaft die neue Flagge. Mit 3 statt bisher 2 Sternen. Die sieht man jetzt überall auf der Welt, wo Syrer das Ende von mehr als 50 Jahren Diktatur feiern. Die Freude über den Sturz des, wie einige ihn nennen, Henkers von Damaskus ist groß. Auch wenn keiner weiß, wie es nun weitergeht. Thomas Aders.
Eines der ungezählten Regierungsgebäude in der Hauptstadt Damaskus. Wie viele von ihnen nach dem Ende des Assad-Regimes niedergebrannt. Auch Assads Präsidentenpalast auf einem Hügel oberhalb von Damaskus geplündert und zerstört. Aus angestauter Wut über das brutale Regime. Unterdessen haben der immer noch amtierende Ministerpräsident al-Jalali links und der Anführer der islamistischen Rebellenmiliz HTS Jolani eine koordinierte und friedliche Machtübergabe besprochen. Jolani hat seine Kämpfer aufgefordert, sich nicht an Racheakten gegen die Assad-Eliten zu beteiligen. Deren Gräueltaten, die Morde, die Folterungen kommen jetzt erstmals ans Tageslicht. Rebellen stürmen mehrere Gefängnisse, wie hier eines für Frauen. Zum Teil seit Jahren sitzen die Menschen hier ein, ohne Prozess. Die UN sammeln schon lange Beweise für die Verbrechen. Ein Prozess gegen Assad-Schergen ist durchaus wahrscheinlich.
Also es gibt ja das Weltrechtsprinzip, das heißt Gräueltaten, Folter beispielsweise, kann auch in Deutschland vor Gericht kommen.
Die Grenze Syriens zu Israel. Auf den von ihnen besetzten Golanhöhen sind die israelischen Truppen in die entmilitarisierte Pufferzone zwischen den beiden Ländern eingedrungen. Zeitgleich hat Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben schwere strategische Waffen und verbliebene Chemiewaffen in ganz Syrien systematisch zerstört. Durch das entstandene Machtvakuum in Syrien drohten Dschihadisten in ihren Besitz zu kommen. Eine andere Grenze weiter nördlich. Der Übergang Masnaa zwischen Syrien und dem Libanon. Flüchtlingsströme seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 bis heute. Und jetzt, nach dem Sturz Assads, immer mehr Syrer und Syrerinnen wollen zurück in ihre Heimat. Heute ist unser Glück unbeschreiblich. Von dem, was in Damaskus passiert ist, werden alle arabischen Nationen profitieren. Und schließlich die Grenze zum Irak bei der Stadt Fischkabur. Hier im äußersten Nordosten Syriens hatten die Terrormilizen des Islamischen Staates jahrelang ihr Unwesen getrieben. Diejenigen, die sich den mordenden und vergewaltigenden Gotteskriegern entgegengestellt hatten, waren die Kurden. Diese geraten jetzt zunehmend unter Druck der Türkei. Deren Luftwaffe fliegt Angriffe gegen kurdische Stellungen. Wir brauchen jetzt den Schutz von europäischen und anderen Nationen. Hier ist es nicht mehr sicher. In der Stadt Manbij wird schon gekämpft. Es ist nicht mehr sicher hier. An einigen Grenzübergängen Syriens geht es chaotisch, aber weitgehend friedlich zu. An anderen, wie hier im Nordosten, könnte sich die Lage bald zuspitzen.
Im Nordosten Syriens werden also jene kurdischen Milizen angegriffen, die am Kampf gegen das Assad-Regime maßgeblich beteiligt waren. Unser Korrespondent Matthias Ebert ist seit heute in Syrien selbst im von Kurden kontrollierten Kamischli. Matthias, was genau erlebst du dort?
Ja, die Stimmung ist schon angespannt, das haben wir eben gemerkt auf der Fahrt hierher. Überall Checkpoints mit vielen Bewaffneten, die sehr nervös wirken. Und auch eben hier bei der Ankunft in Kamischli viele Bewaffnete an einer Straßenkreuzung, die jetzt gerade die Orte übernehmen, die vor 1 bis 2 Tagen von Assad-Soldaten geräumt wurden, darunter auch hier der Flughafen in Kamischli. Die Kurden, sie haben Sorge vor allem vor dem Nachbarn. Hinter mir die Lichter im Horizont, die Türkei. Erdogan lässt auch weiterhin hier aus der Luft die Kurdenregion bombardieren. Gestern starben dabei 11 Zivilisten, darunter auch Kinder. Und es gibt Kämpfe von Türkei unterstützten Milizen am Rande des Kurdengebiets in Manbij. Die dauern an und es ist schwierig zu sagen, wann das aufhört.
Und wie hoch ist jetzt das Risiko, dass Syrien durch die Kämpfe verschiedener Gruppen zerfällt?
Ist auf jeden Fall ein Szenario, was man erwägen muss. Es ist ja eine Miliz da, die HTS-Miliz, die mit ihrem Anführer al-Jolani vorgibt, für ein pluralistisches, ein vielfältiges Syrien stehen zu wollen, die nach Stabilität und ja, Wirtschaftsaufschwung sich sehnen. Das zumindest sagt al-Jolani. Aber es gibt andere türkeinahe Milizen und noch weitere, die andere Interessen verfolgen. Und wir wissen nicht, welche Strömung am Ende sich durchsetzen wird. Und dazu kommt auch noch ein anderer Faktor in der Wüste, die Terrormiliz IS, der Islamische Staat, hat dort Zellen und ist aktiv weiterhin. Eine Bedrohung könnte auch in das Vakuum stoßen, das die Assad-Truppen hinterlassen haben nach ihrem Wegzug. Die USA bombardieren derzeit Orte der Terrormiliz und der Terrorzellen des IS, aber auch der IS kann wieder erstarken. Auch das ein Szenario, was man erwägen muss.
Dankeschön für diese Eindrücke aus Kamischli in Syrien, Matthias Ebert.
Gerne.
Und von den Kurdengebieten im Nordosten Syriens gehen wir 500 Kilometer weiter westlich an die Grenze zwischen der Türkei und Syrien in die türkische Grenzstadt Gaziantep zu Katharina Willinger. Katharina, Erdogan hat sich heute erstmals seit dem Sturz Assads geäußert und gesagt, die Türkei wolle eine wichtige Rolle bei der Neuordnung Syriens spielen. Wie könnte die aussehen?
Also Erdogan ist explizit auf die kurdischen Einheiten im Nordosten, von denen Matthias Ebert ja auch schon gesprochen hat, eingegangen. Die Türkei sieht in den kurdischen Einheiten dort einen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK, also eine Terrororganisation aus der Sicht von Ankara. Und man versucht ja seit vielen Jahren, einen Sicherheitskorridor einzurichten entlang der Grenze zu Syrien. Mehr als 900 Kilometer ist die lang. Und bis zum Fluss Euphrat hat man das auch schon weitgehend geschafft. Aber es gibt eben noch einige Teile, die aus Ankaras Sicht fehlen. Und die möchte man jetzt vermutlich, die Wortwahl ist immer sehr extrem, von den kurdischen Einheiten säubern. Und da kommt es jetzt vermutlich in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen, zu vermehrten Kämpfen.
3 Millionen Syrer sind seit dem Bürgerkrieg in die Türkei geflüchtet. Wollen denn jetzt viele zurückkehren?
Also ich denke, dass nach und nach immer mehr Syrerinnen und Syrer zurückkehren werden. Wir haben ja jetzt in den letzten 24 Stunden immer wieder schon Syrerinnen und Syrer gesprochen, die gesagt haben, wir wollen sofort zurück, weil wir jetzt unsere Angehörigen treffen wollen, weil wir unser Land so sehr vermissen. Aber ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit. Man muss sich ja auch vorstellen, sicherheitstechnisch, politisch ist vieles noch ungeklärt in Syrien. Viele wissen noch nicht, was jetzt da auf sie zukommt. Sie müssen ja auch ihre Ausweispapiere hier abgeben, wenn sie den Schritt von der Türkei zurück nach Syrien wagen und können dann nicht mehr zurückkommen. Also ich denke, da blicken jetzt erst mal viele auf die Entwicklungen und dort stehen sie auch erstmal vor dem Nichts wirtschaftlich gesehen. Sie haben vielleicht keine Wohnung, sie haben keine Jobs. Also ich glaube, diese 13 Jahre Vertreibung, die viele hinter sich haben, die braucht jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich Jahren einiges an Aufarbeitung.
Dankeschön, Katharina Willinger, für diese Eindrücke aus Gaziantep.
Gerne.
Und während aus der Türkei heute etliche Menschen aus Syrien bereits wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind, haben wir gehört, ist auch in Deutschland die Freude über das Ende der Assad-Herrschaft vielerorts spür- und sichtbar. Gestern feierten Zehntausende in Berlin und anderen Städten. Heute diskutieren diejenigen, die in den vergangenen Jahren aus Syrien flüchten müssen, über die Zukunft ihres Heimatlandes, aber auch über ihre eigene. Jan Koch, Bohan Akit und Luca Kirchhoff haben einige von ihnen getroffen.
Vor einem Monat habe ich immer gedacht, ich werde Syrien wahrscheinlich nie in Sicherheit besuchen können unter Assad. Und nun kann ich in Sicherheit und in Frieden meine Eltern und meine Schwestern sehen. Und ich freue mich riesig darauf. Nicht nur für mich, sondern für Millionen Menschen, die auf diesen Moment warten.
Mit seiner Familie in Aleppo telefoniert er seit Tagen dazu. Muhammad Akur kam vor knapp 10 Jahren allein nach Deutschland als Jugendlicher. Heute studiert er Wirtschaftsrecht in Recklinghausen. In Syrien sah er damals keine Zukunft für sich. Ob es nun eine gibt, weiß er noch nicht. Aber jetzt hat er wieder Hoffnung für seine Heimat.
Die Region ist seit Ewigkeit in Unruhe. Aber wir sind positiv. Wir dürfen zum ersten Mal in unserem Leben positiv schauen. Wir haben immer negativ geschaut. Wir haben immer gedacht, Syrien ist weg. Es gibt Leute, die ich kenne, die hätten nie gedacht, dass wir so einen Tag erleben.
Für Kusai Sheikh Suleiman ein Moment der Freude, aber auch der Fragen.
Es gibt jetzt die Gelegenheit, dass alles gut in Syrien geht. Wenn richtig gearbeitet wird, wenn auch die richtige Hilfe auch ankommt.
Seit Tagen verfolgt er die Nachrichten, zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Auch er kam 2015. Heute hat er einen deutschen Pass, arbeitet als IT-Berater in Dortmund und hat selber schon Demos für die Freiheit Syriens organisiert. Wenn er aber an die islamistischen Rebellengruppen denkt, dann ist er auch skeptisch.
Kein blindes Vertrauen, nein. Wir müssen Sorge machen, wir müssen Kritik üben, wir müssen auch auf die Schwachpunkte, auf die Gefahren zeigen, mit dem Finger zeigen und aber auch konstruktiv Lösungen bringen, weil wir wollen nicht einfach einen Leerraum bilden im Land, weil dadurch hat es auch die letzten Ereignisse gezeigt, die letzten Jahre, das könnte zu mehr Extremismus führen.
Vom syrischen Raqqa an den Rhein, darüber hat er sogar ein Buch geschrieben. Jabbar Abdullah kam 2014 nach Köln. In den letzten Tagen hat er kaum geschlafen.
Also ich habe das erste Mal jetzt das Gefühl, dass ich jetzt ein Land habe, dass Syrien zurück ist und dass ich hingehe ohne Angst, ohne Sorge.
Der Archäologe und Museumskurator lebt seit 10 Jahren ohne seine Familie in Deutschland. Seine Frau wollte nicht mitkommen. In letzter Zeit hatte er sich um seine Familie große Sorgen gemacht. Nun sind seine Frau und sein Kind sicherer, glaubt er. Seine Hoffnung, ein unbeschwertes, normales Leben mit seiner Familie führen zu können in beiden Ländern.
Ich persönlich habe 2 Heimat eigentlich. Ich bin eingebürgert. Ich bin sehr verbunden auch mit Köln und mit der Kultur in Köln. Und ich bin wirklich stark verbunden. Aber ich habe auch trotzdem eine moralische Aufgabe vor Syrien. Und es ist Pflicht für mich, dass ich auch dorthin gehe und mitmache, mithilfe. Also vielleicht nicht das ganze Leben, vielleicht ein paar Monate, dann kehrt man zurück.
3 Menschen, die auf eins hoffen, ein Neuanfang für ihr Heimatland.
Und es gab heute in Deutschland noch eine andere Reaktion auf den Sturz von Diktator Assad. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die Entscheidungen über Asylanträge von Menschen aus Syrien erst einmal ausgesetzt. Fragen wir nach bei Iris Seiram in Berlin. Iris, mit welcher Begründung und welche Folgen hat das konkret?
Ja, also wenn die Situation in einem Land so dermaßen unübersichtlich ist, dann kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann können die so verfahren. Und das haben die auch schon mal gemacht, nämlich im Falle von Gaza. Da haben die auch so einen Entscheidungsstopp gemacht. Damit wird aber keine Entscheidung irgendwie dran geknüpft in die ein oder andere Richtung. Es ist wirklich mehr oder weniger eine Pausetaste. Oder man kann auch sagen, dass die Anträge dann etwas weiter unten im Stapel sortiert werden. Es ist natürlich belastend für die Menschen, die dringend auf eine Entscheidung warten. Es bleibt aber immer die Frage am Ende, inwieweit für die Schutzsuchenden Gefahr für Leib oder Leben in diesem Land noch besteht. Und das daran orientiert sich dann auch eben, wie das Schicksal dieser Menschen weiter zu entscheiden ist.
Aber man weiß jetzt ja natürlich noch gar nicht, wie sich die Sicherheitslage dort nun entwickelt. Trotzdem hat jetzt mitten im Wahlkampf auch schon die Diskussion über eine möglichst schnelle Rückkehr der syrischen Geflüchteten begonnen.
Ja, das stimmt, so ist es. Also zum Beispiel hat Alice Weidel heute getwittert, der Fluchtgrund sei ja jetzt weggefallen. Insofern könnten die Menschen ja jetzt schlicht und ergreifend wieder nach Hause gehen. Allerdings hört man auch aus der Union, also es klingt zumindest so, als wäre jetzt mehr möglich mit dem Sturz von Assad. Jens Spahn bringt etwa 1.000 Euro Handgeld ins Spiel für freiwillige Rückkehrer. Die Linke, die kritisiert das sehr, sehr scharf. Also die genauen Worte von Jan van Aken möchte ich an dieser Stelle nicht wiedergeben. Aber auch die Außenministerin Annalena Baerbock bescheinigt denjenigen, die jetzt eine schnelle Rückführung fordern, durchaus den Bezug zum Nahen Osten doch komplett verloren zu haben.
Dankeschön, Iris Seyram in Berlin.
Gerne.
Offenbart der Sturz des syrischen Diktators auch eine Schwäche Russlands? Denn auch durch Putins Armee hatte Assad sich ja so lange an der Macht halten können. Jetzt braucht Russland offenbar alle Kraft im Krieg gegen die Ukraine. Die wiederum muss ihren dritten harten Kriegswinter überstehen und hofft dabei auf noch mehr Hilfe auch der Politiker, die in diesen Tagen aus Deutschland in Kiew einrollen. Vor einer Woche Olaf Scholz, ja, und heute der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz. Der hatte ja oft betont, er würde den lang erbetenen deutschen Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern. Aber bleibt er dabei? Spreche ich gleich mit ihm drüber, aber zunächst aus Kiew Wassili Golod.
Neue Woche, neues Gleis, neuer Kanzlerkandidat.
Auf die Minute pünktlich.
Kommt CDU-Chef Friedrich Merz in Kiew an. Seine Reise schon länger geplant. Ausgerechnet Kanzler Olaf Scholz kam ihm einen Zug zuvor. Konkurrent und deutsche Innenpolitik, für Merz heute demonstrativ kein Thema.
Ich freue mich sehr auf die erneute Begegnung mit dem Präsidenten und möchte im Laufe des Tages einfach erfahren, wie die Lage in der Ukraine ist und was wir tun können, um diesem geschundenen Land zu helfen, weiter sich gegen die russische Aggression zu verteidigen.
In Kiew wird aus dem Oppositionsführer Merz der Staatsmann Merz. Gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten Estlands gedenkt er der getöteten Soldaten. 43.000 Tote werden auf ukrainischer Seite offiziell bestätigt. Die tatsächliche Zahl dürfte noch höher liegen. Wie kann dieser russische Vernichtungskrieg beendet werden? Diese Frage wird auch im deutschen Wahlkampf gestellt. In Kiew könnten sich Kanzlerkandidaten außenpolitisch profilieren, sagt Vitali Bortnikow. Er zählt zu den renommiertesten Politikanalysten der Ukraine. Die Ukraine-Politik bietet die praktische Gelegenheit, sich voneinander abzugrenzen. Scholz hat eine eher gemäßigte Linie, Merz einen eher härteren Kurs. Das ist insofern nicht so entscheidend, weil es in Deutschland sowieso keine Einparteienregierungen gibt. Weil in Deutschland Koalitionen regieren, ist der ukrainische Präsident um ein gutes Verhältnis zu den Parteien bemüht. Und Volodymyr Zelensky setzt auf ein geeintes Europa. Selbstverständlich ist es für uns entscheidend, mit der europäischen Seite zu sprechen und gemeinsame Schritte zu entwickeln. Hier stimme ich mit Herrn Merz vollständig überein. Es ist wichtig für uns, weil die Ukraine in Zukunft Sicherheitsgarantien braucht. Damit ist nicht nur die NATO gemeint. Ich meine auch unsere wirtschaftliche und geopolitische Sicherheit. Schon lange wünscht sich Zelensky Deutschland in einer Führungsrolle. Merz macht klar, dass er als möglicher Kanzler vorangehen würde. Schlägt vor, eine neue Kontaktgruppe aufzubauen.
Aus Deutschland natürlich, Frankreich, Polen und Großbritannien, um die vier wichtigsten großen Länder der Europäischen Union und auch aus der NATO heraus, diese vier großen Länder in ihrer Meinungsbildung zusammenzubringen und zu versuchen, daraus dann auch eine gemeinsame Haltung zu entwickeln mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
Für die Ukraine und für den Frieden in Europa sind die USA entscheidend. Unter Präsident Donald Trump werden sie aber vor allem eins: unberechenbar. Deshalb ist zentral, wie sich Europa als Alternative zu einem Trumpschen Amerika aufstellt, wenn Trump tatsächlich die USA von den europäischen Problemen abkoppeln sollte. Und die Rolle Europas ist eng mit der Rolle Deutschlands verbunden. Ein starkes Europa ist nur mit einem starken Deutschland möglich. Den politischen Willen dazu erkennt Bortnikow eher bei Merz als bei Scholz. Der deutsche Wahlkampf, er wird auch in der Ukraine ausgetragen. Und wie diese Wahl ausgeht, ist auch für die Ukraine von großer Bedeutung.
Und am Abend habe ich mit Friedrich Merz gesprochen. Guten Abend, Herr Merz in Kiew.
Guten Abend, Frau Sinn.
Was nehmen Sie mit aus dem Treffen mit Präsident Zelensky heute? Setzt er auf einen zukünftigen Kanzler Friedrich Merz, der die Ukraine noch mehr unterstützt als Olaf Scholz?
Präsident Zelensky, wie alle anderen Gesprächspartner, die ich heute getroffen habe, der Ministerpräsident, die Abgeordneten aus dem Parlament, sie alle hoffen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende geht. Und sie ringen um den Weg Und sie fragen uns nach Hilfe und Unterstützung. Und ja, wir geben sie politisch, humanitär, finanziell, aber eben auch militärisch. Aber das Ziel ist ein gemeinsames. Der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden.
Ja, Sie sprechen es an, ein gemeinsames. Sie wollen mit anderen europäischen Partnern zusammenarbeiten in einer sogenannten Kontaktgruppe mit Großbritannien, Frankreich und Polen. Kann das die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine ersetzen, die unter einem Präsidenten Trump ihr Engagement ja stark zurückfahren könnte?
Bei diesem Vorschlag einer europäischen Kontaktgruppe geht es zunächst einmal nicht darum, amerikanische Beiträge zu ersetzen, sondern es geht darum, dass wir eine bessere Koordinierung auf der europäischen Seite haben. Auch eine bessere Koordinierung, die sich mit der Frage beschäftigt, was passiert eigentlich nach dem Amtsantritt von Donald Trump, wenn sich die Ukraine-Politik der amerikanischen Regierung grundsätzlich ändern sollte. Und dann sind wir in der Tat auch der Meinung, ich jedenfalls, dass wir in einer solchen Kontaktgruppe eine gemeinsame Strategie entwickeln sollten, wie wir mit diesem Krieg umgehen, wie wir gemeinsam der Ukraine helfen. Und das ist nicht nur, aber das ist natürlich auch die Frage von koordinierten Waffenlieferungen an die Ukraine. Alles mit dem Ziel, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass der Krieg beendet wird.
Zu den Waffenlieferungen gleich, aber gibt es nicht auch die Frage nach europäischen Sicherheitsgarantien für die Ukraine? Und wie könnten die aussehen, auch aus deutscher Sicht? Welche Rolle könnte womöglich auch die Bundeswehr auf ukrainischem Boden da spielen?
Präsident Zelensky hat auch vor diesem Hintergrund Ihrer Frage den Vorschlag einer solchen Kontaktgruppe sehr begrüßt, weil er auch richtigerweise die Einschätzung hat, dass dies eben nicht von einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus der NATO heraus geleistet werden kann, sondern nur gemeinsam. Und wie so etwas aussehen könnte, ist völlig offen. Ich halte deswegen persönlich gar nichts von der Diskussion, jetzt deutsche Soldaten in die Ukraine schicken zu wollen oder zu können, sondern es geht hier zunächst einmal um den ersten Schritt. Was muss geschehen, damit der Krieg aufhört? Dann geht es im zweiten Schritt darum, wo hat die Ukraine in Zukunft ihren Platz? Die Ukraine hat eine Perspektive, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Sie hat den Status eines Kandidaten. Der Weg in die NATO für die Ukraine ist unumkehrbar, auch wenn er viele Jahre noch dauern wird. Ein Land im Krieg kann nicht in die NATO aufgenommen werden. Das sind alles jetzt umfassende strategische Fragen. Und ich bleibe bei meiner festen Überzeugung, das geht nur gemeinsam in Europa. Und wenn die Europäer eine gemeinsame Haltung haben zu dieser Frage, dann können sie auch mit der amerikanischen Regierung darüber sprechen, wie man möglicherweise gemeinsam vorgeht.
Sie haben eben schon die Waffenlieferungen angesprochen. Heißt mehr gemeinsame europäische Verantwortung dann nicht auch weitreichendere Waffen, also den deutschen Taurus?
Es heißt eine gemeinsame Abstimmung darüber, welche Möglichkeiten man der ukrainischen Armee einräumt, kurz hinter der ukrainisch-russischen Grenze militärische Ziele zu bekämpfen, die die zivilen Ziele in der Ukraine angreifen. Ich bleibe bei meinem Bild. Wir lassen die Ukraine zurzeit mit einem Arm auf dem Rücken festgebunden kämpfen. Das gilt vor allen Dingen für uns, denn die Reichweitenbegrenzung, die die Ukraine schon heute hat, betreffen nicht allein Taurus. Der ist noch gar nicht geliefert, sondern es betrifft auch die aktuell im Einsatz befindlichen deutschen Waffen, mit denen wir der Ukraine nicht erlauben, militärische Ziele kurz hinter der Grenze auf russischem Gebiet zu bekämpfen. Und das tun alle anderen, das tun die Franzosen, die Briten, die Amerikaner erlauben das. Wir nicht. Ich finde, wir sollten das aufheben, damit die Ukraine wirklich die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen gegen die militärischen Angriffe, die aus Russland kommen.
Der Kanzler lehnt die Taurus-Lieferung bisher ja ab und die Mehrheit der Deutschen bisher auch. Nimmt Olaf Scholz die Sorgen der Menschen hierzulande also ernster als Sie?
Ich teile die Sorgen der Menschen. Ich teile vor allem die Sorgen, dass dieser Krieg Russlands nicht alleine gegen die Ukraine gerichtet ist, sondern gegen uns alle, gegen die Demokratie, gegen die Freiheit, gegen das, was wir den Westen nennen. Und das muss aufhören. Und ich möchte nicht, dass wir in den Bundestagswahlkampf gehen und uns jetzt gegenseitig Vorwürfe machen, wer hier möglicherweise eine größere Gefahr für den Frieden ist. Wir alle haben ein gemeinsames Ziel und das Ziel lautet, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Wir streiten allenfalls über den Weg, aber ganz sicher nicht über das Ziel.
Genau, aber der Weg ist aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe, die Lieferung weitreichenderer Waffen. Sie bräuchten jetzt zum Beispiel ja für die Taurus-Entscheidung einen Koalitionsvertrag Koalitionspartner, der da mitmacht, die SPD scheidet bekanntlich aus, bleiben also inhaltlich neben der FDP nur noch die Grünen. Die haben den Taurus ja immer gefordert. Hieße also, Sie bräuchten die Grünen als künftigen Koalitionspartner?
Frau Senn, bitte versuchen Sie jetzt nicht eine Koalitionsdebatte in Deutschland in diese schwierige strategische Debatte hinein zu projizieren. Es gäbe heute schon eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für den Einsatz dieses Waffensystems. Das ist eine Regierungsentscheidung, die ich respektiere. Ich bin anderer Meinung, aber ich respektiere sie selbstverständlich. Die entscheidende Frage ist eine ganz andere. Ist die Ukraine stark genug, um Russland dazu zu bewegen, diesen Krieg aufzugeben? Ja oder nein? Und heute, 2,5 Jahre nachdem der Krieg angefangen hat, ist sie es nicht. Nur aus Stärke heraus wird ein Krieg beendet. Aus Schwäche dauert er länger. Und er dauert jetzt schon 2,5 Jahre. Er dauert so lange, weil die Ukraine bisher nicht stark genug war. Ich möchte, dass die Ukraine stark genug ist, um diesen Krieg zu beenden.
Herr Matz, zum Schluss möchte ich noch auf das Ende des Assad-Regimes in Syrien schauen, das ja auch mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammenhängt. Russland hat Syriens Machthaber Assad fallen lassen. In Deutschland wird jetzt diskutiert, ob syrische Flüchtlinge schnell zurückgeführt werden sollen. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ja, es ist aus meiner Sicht zu früh, um ein abschließendes Bild darüber zu haben, was in Syrien jetzt geschieht. Das Einzige, was man heute sagen kann, ist, dass Russland massiv geschwächt ist durch die Niederlage des dortigen Regimes und dass die Türkei in eine stärkere Position hineingekommen ist, die ja übrigens auch im Zusammenhang mit Flüchtlingen eine wichtige Rolle spielt. Aus meiner Sicht wäre das Allernötigste jetzt, dass wir Kontakt aufnehmen mit der Türkei und die Lage dort gemeinsam analysieren und dann auch gemeinsame Schlussfolgerungen daraus ziehen, bis hin zu den Flüchtlingsfragen, von denen die Türkei mindestens genauso stark betroffen ist wie wir.
Sagt der Kanzlerkandidat der Union. Vielen Dank, Friedrich Merz, nach Kiew.
Vielen Dank, Frau Senn, und Gruß nach Hamburg.
Und jetzt haben wir weitere Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
Im Streit um Einschnitte bei Volkswagen gibt es weiter keine Lösung. Am Abend ging auch die 4. Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende. Die Gespräche sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. VW und IG Metall sprachen aber von einer konstruktiven Atmosphäre. Zum Auftakt der Tarifrunde legten Beschäftigte an 9 von 10 VW-Standorten für mehrere Stunden die Arbeit nieder. Tausende kamen zur zentralen Kundgebung in Wolfsburg. VW will die Löhne um 10% kürzen. Auch Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. In Thüringen ist der Weg frei für die erste sogenannte Brombeer-Koalition aus CDU, SPD und BSW. Auch die SPD hat dem Bündnis nun zugestimmt. Als nächstes steht die Ministerpräsidentenwahl an. Schon am Donnerstag könnte CDU-Landeschef Vogt an die Spitze der künftigen Regierung gewählt werden. Allerdings fehlt der Koalition eine Stimme zur eigenen Mehrheit. Sie setzt auf die Unterstützung der Linkspartei, die diese aber an Bedingungen knüpft. In Georgien halten die Proteste gegen die pro-russische Regierung an. In der Hauptstadt Tiflis sind den 12. Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen. Demonstranten schlugen auch auf die Metallbarrieren ein, mit denen das Parlament abgeriegelt ist. Auslöser der Proteste war die Entscheidung der Regierung, Verhandlungen über einen EU-Beitritt bis 2028 aufzuschieben. Ein Zwischenfall auf der Mosel sorgt für massive Probleme in der Binnenschifffahrt. Ein Frachter hatte gestern die Schleuse Müden bei Treis-Karden gerammt und schwer beschädigt. Mindestens 70 Schiffe sitzen fest und können nicht in Richtung Rhein weiterfahren. Die Schleuse kann voraussichtlich erst Ende März wieder in Betrieb genommen werden.
Wehrhaft und weihnachtlich, dass beides so harmonisch erscheinen kann, das zeigt sich gerade jetzt hier auf dieser Festung oberhalb der alten Garnisonsstadt Koblenz. Weitaus weniger Weihnachtsstimmung macht sich dagegen bei denjenigen breit, die heute als Soldaten im Einsatz sind im Ausland. Weihnachten weit weg von der Familie, auch für die Angehörigen oft hart. Die Bundeswehr bietet besondere Hilfe an und organisiert stimmungsvolle Ausflüge wie diesen. Ute Spangenberger war für uns mittendrin im Familienbetreuungszentrum in Wiesbaden.
Ihr seid lange genug im Geschäft. Ihr wisst alle, wie es funktioniert.
Letzte Einweisung vor dem Einsatz am Buffet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Familienbetreuungszentrums der Bundeswehr und mehrere Ehrenamtliche kümmern sich seit Tagen um die Verpflegung und Wohlfühlatmosphäre für die Weihnachtsfeier. Unten im Foyer kommen jetzt die ersten Familien an. Sie alle haben etwas gemeinsam: einen Angehörigen, der für die Bundeswehr im Auslandseinsatz war oder gerade ist. Bei vielen Kreisen die Gedanken um die Sicherheit der Verwandten.
Ja, es ist schon, also ich kann keine Nachrichten mehr gucken, was man da so alles sieht. Und wenn man jetzt auch diese ganzen Weihnachtsprogramme sieht, wo von Frieden, vom Friedenslicht und von Ruhe und Besinnlichkeit, ja, das kann ich eigentlich gar nicht nachempfinden.
Nicht alle Familien wollen gefilmt werden und keiner darf sagen, wo Kind oder Ehepartner gerade stationiert ist, aus Sicherheitsgründen. In diesem Jahr ist die Bundeswehr auf 3 Kontinenten in 17 Einsätzen und Missionen präsent, etwa in Litauen, im Kosovo oder im Roten Meer. Die Tochter von Susanne und Jörg ist bei der Marine. Die beiden haben sich vom Familienbetreuungszentrum beraten lassen, erzählen sie.
Das war ein langes Telefonat, wo alle unsere Sorgen im Endeffekt auch geklärt werden konnten. Kommt sie gesund wieder? Wie geht's ihr an Bord? Wie funktioniert die Kommunikation?
Die Päckchen. Das Schicken der Päckchen, wie hält man den Kontakt?
Die Sorge natürlich bleibt, das ist überhaupt nicht weg zu diskutieren, zumal eben auch durch die Politik unter Umständen Einsätze geändert werden. Wir wussten also überhaupt nicht, bleibt es bei dem ursprünglich geplanten Einsatz oder aufgrund der Weltlage wird das Ganze geändert.
Auch ein Militärpfarrer ist vor Ort. Er betreut die Familien in Deutschland und Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.
Da geht ja die Waschmaschine kaputt, wenn der Papa gerade im Einsatz ist oder eben der Rohrbruch in der Küche. Und die sorgen sich im Einsatz natürlich darüber, dass die Familie gut zurechtkommt zu Hause.
Am Nachmittag fahren die Familien in Bussen von Wiesbaden nach Koblenz zum zweiten Teil der Weihnachtsfeier. Auf die Festung Ehrenbreitstein. Mit der Seilbahn geht es über den Rhein. Auch hier ist das Team der Familienbetreuung dabei.
Was ist denn so die Hilfe, die am meisten nachgefragt wird bei Familien, die zum ersten Mal dabei sind?
Eigentlich tatsächlich gar nichts, weil das erstmal sacken muss, weil man sich darüber bewusst sein muss, da gibt es jemanden, mit dem ich reden kann. Und das ist tatsächlich auch das Angebot, die Plattform, dieses Zuhören ist eigentlich schon die Hilfe schlechthin für viele.
Oben angekommen erleuchtet die Festung im Lichterglanz. Wir treffen Edin, der mit seiner Mutter und seiner Freundin zur Weihnachtsfeier gekommen ist. Er war gerade erst im Auslandseinsatz. Inmitten des trubeligen Weihnachtsspektakels denkt er oft an die Kameraden im Ausland.
Das sind zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, das zu verstehen, braucht man erstens den Kontakt zu Soldaten oder im eigenen Kreise, dass man dann mehr Einblicke in die ganze Kulisse bekommt.
Auch die Bundeswehr ist mit einem eigenen Stand auf der Festung vertreten. Ein Soldat vom Truppenbetreuungssender Radio Andernacht sammelt Weihnachtsgrüße der Angehörigen ein, die dann im Bundeswehrradio versendet werden.
Lieber Max, ich wünsche dir und deinen Kameraden ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns. Bin ganz stolz auf dich, deine Mama Monika.
Okay, super.
Wo auch immer Max die Grüße hören wird, er ist einer von rund 2000 Bundeswehrangehörigen, die in diesem Jahr an Weihnachten im Auslandseinsatz sind.
Über Weihnachtswetter hierzulande sprechen wir noch nicht, aber wird es denn langsam draußen etwas kühler? Stichwort Schneeflocken, Sven.
Ja, Julia, die Temperaturen gehen tatsächlich so ein bisschen zurück. In den höheren Lagen sind auch Schneeflocken möglich, auch in dieser Nacht und morgen insbesondere am Vormittag. Achtung, Glättegefahr. Aber so richtig Winter ist das noch nicht. Ganz kurz der Überblick. Hoher Luftdruck nördlich von uns, tiefer südlich von uns. Das gibt eine Ostströmung und da sind die Einfärbungen blau. Heißt, es ist kälter und diese Kälte kommt ein bisschen zu uns, allerdings unter vielen Wolken. Auch heute Nacht vereinzelt Nieselregen, hohe Lagen der Mittelgebirge. Da ist ein bisschen Schneegriesel, leichter Schneefall oder auch morgen Vormittag, so wie aus der Nacht rauskommt, etwas gefrierender Regen möglich. Sonst ist es meist trocken. Und wer die Farbe Grau mag, wird sich relativ stark über das morgige Wetter freuen. Es ist alles recht ruhig. Die Temperaturen, die liegen dann in den Frühstunden in den höheren Lagen und am Alpenrand, also höheren Lagen der Mittelgebirge und am Alpenrand bei 2-3 Grad unter Null. Sonst 1 bis 5 Grad. Morgen Nachmittag im Nordwesten sogar bis 6, sonst ändert sich wenig. Und das hier, das sind die Aussichten zunächst mal für den Mittwoch. Eigentlich noch mal eine neue Auflage des morgigen Tages. Am Donnerstag kommen einige Lichtblicke dazu und ganz im Norden Richtung Schleswig-Holstein gibt es dann auch mal plus 6 Grad. Heute hat sich der europäische Klimadienst Copernicus zu Wort gemeldet mit den neuen Daten, den globalen Daten, Temperaturdaten für den November 2024. Der zweitwärmste, den es jemals gegeben hat, 1,62 Grad wärmer als das langjährige Mittel der vorindustriellen Zeit. Der Jahre 1850 bis 1900, Sie erinnern sich, 1,5 Grad haben wir uns versprochen. Hier nochmal der globale Überblick über das ganze Jahr und da wird 2024 erstmals über dem Wert liegen. In dieser Krise, im Zusammenhang mit dieser Krise haben wir noch viel zu tun, Julia.
Dankeschön, Sven. Ja, und das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit dem Harpe-Kerkeling-Themenabend.
Genau, nämlich zum 60. Geburtstag ein Rückblick auf das Beste aus Total Normal.
Ja, morgen begrüßt Sie hier dann Jesse Wellmer.
Bis dahin sagen wir gute Nacht.
Tschüss und bis bald.